Wir treten am Morgen an den Kleiderschrank ran und suchen uns raus, was wir für diesen Tag anziehen. Richtet sich natürlich danach, was haben wir denn für einen Wochentag? Dienstag, ich muss zur Arbeit. Oder Sonntag, wir gehen zur Gemeinde. Oder Samstag im Schlapperlook zu Hause. Je nach Wochentag, je nach Ereignis, das ansteht und natürlich auch je nach Wetter. Kaltes Wetter, dickes Jackett, warmes Wetter, dünnes Jackett. Ja, das sind so die Faktoren, die uns beeinflussen, was ziehen wir an. Auch in der Bibel ist vom Anziehen die Rede. Und ich meine damit mal auch in einem bildlichen Sinn, was ziehen wir denn uns an? Wir kennen diesen Ausdruck, muss ich mir den Schuh anziehen oder nicht? Was ziehen wir uns denn an oder auch was ziehen wir nicht an? Der Apostel Paulus hat an mindestens 3 Stellen übers Anziehen gesprochen. Also ich schicke voraus in einem bildlichen Sinn. Was sollen wir denn anziehen? Und darum wird es heute gehen. Ich möchte weiter aus dem Kolosserbrief über ein paar Verse sprechen. Kolosserbrief Kapitel 3 ab Vers 12. Der Kolosserbrief hat 4 Kapitel und jetzt sind wir schon mitten im Kapitel 3. Und wenn man von vorne nach hinten diesen Brief durchliest, merkt man, jetzt kommt Paulus so auf die Landebahn. Er hat dem ersten Teil den Leuten vor Augen geführt, wie groß ist Jesus und wie wichtig es ist, sich unter keinen Umständen von Jesus weglocken zu lassen. Und wenn man einmal diese Größe vor Augen hat, dann im zweiten Teil geht es stärker um die Frage, ja, und was bedeutet das für unseren Alltag? Das mal weitergedacht in unseren Alltag hinein. Also, ums Anziehen geht's heute, Kolosser 3, ich lese ab Vers 12. Der Apostel Paulus schreibt hier, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Also der erste Satz, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Beinhaltet 3 Begriffe, die es in sich haben. Und ich werde in der Predigt hier überhaupt nicht über alles sprechen können. Ich werde an verschiedenen Stellen mal den Fuß auf den Boden setzen und verschiedene Stellen dieser Verse versuchen auszulegen. Jedenfalls der Einstieg. Wir sind Heilige. Wir sind Auserwählte. Heilige und Geliebte. 3-mal muss man sagen, beschenkt. Auserwählt. Das haben nicht wir gemacht, hab nicht ich gemacht. Nicht ich habe Gott erwählt, Gott hat mich erwählt. Heilig. Da muss ich sagen, ich bin nicht heilig, ich bin ein sündiger Mensch. Aber durch meinen Glauben an Jesus von Gott heilig gesprochen und geliebt. Das ist auch nicht das, was in meinem Wesen ist, zu lieben oder gar Gott zu lieben. Nein, die Sache ist umgedreht, von Gott geliebt. Der Apostel Paulus legt also nicht los und ermahnt und trommelt hier rum, bitte liebt einander und vergebt euch einander und so weiter und so fort. Sondern er spricht erstmal über das, was Gott getan hat. Erwählt, geheiligt, geliebt. Und wir können noch mehr hier sehen, was Gott getan hat. Auserwählt. Von Jesus heißt es einmal, dass er die 12 Jünger zu sich berief. Also er hat die praktisch auch auserwählt, zu sich gerufen, mit dem Ziel, damit sie bei ihm sein sollen und damit er sie aussenden kann. Also auch wieder, nicht erwählt, um die Leute sofort loszuschicken, ihr müsst jetzt machen, sondern erwählt, das heißt zunächst einmal einfach bei Gott zu sein. Ja, in der Nähe Gottes zu sein, in der Nähe Gottes zu sitzen. Wie immer das aussieht, vielleicht hier in der Gemeinde, im Gottesdienst. Zu Hause, bequem im Sessel und ein Stück aus der Bibel lesen, sich reindenken und auch auf diese Weise in die Nähe Gottes treten. Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Es gibt viele Möglichkeiten, bei Gott zu sein. Und wir merken schon im Alltag, das ist eine Herausforderung, ja, als Erwählter dann auch bei seinem Herrn zu sein. Und auch Stille zu haben. Ja, und das verändert uns und das wappnet uns auch für die Herausforderungen, in denen wir stehen, die auch der Apostel Paulus kennt. Auserwählt zu sein, bei Gott zu sein, damit er uns verändern kann, damit er uns in den Alltag schicken kann, damit er uns an die Aufgaben ranstellen kann, wo er uns sieht. Als Heilige und Geliebte, also als Auserwählte, als Heilige und Geliebte. Und jetzt kommt praktisch eine Liste von verschiedenen Dingen. Und man kann sagen, das sind also die Dinge, die wir anziehen sollen. Das Ende vom Epheserbrief ist uns vielleicht besser bekannt. Ne? Da steht von der Waffenrüstung Gottes. Zieht nun an die ganze Waffenrüstung Gottes. Hier im Kolosserbrief ganz ähnlich auch wieder anziehen. Also an mehreren Stellen hat es der Apostel Paulus mit anziehen zu tun. Und wir könnten auch noch weiter suchen, auch mit ablegen, anziehen. Hier im Kolosserbrief eben nicht die Waffenrüstung Gottes, aber ein ganz ähnlicher Gedankengang. Zieht nun an. Und hier eine lange Liste und ich möchte nur den ersten Begriff rausgreifen. Als Erwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Also herzliches Erbarmen, das soll unser Wesen ausmachen. Ja, hier haben wir es schon. Herzliches Erbarmen. Also auserwählt sein, in der Nähe bei Gott zu sein und jetzt auch die charakterliche Veränderung, herzliches Erbarmen. Das beobachten wir zum Beispiel bei Jesus in den Evangelien. Wir lesen öfter, der Herr wurde innerlich bewegt. Ein ganz ähnlicher Ausdruck wie hier, im Prinzip die gleiche Sache. Innerlich bewegt über Leute, die zu ihm kamen, ihm zuhören wollten. Er war innerlich bewegt über die Leute, nicht weil sie ihn nun verehrt haben, sondern weil er sie sah. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Eine ziellose Herde, die sich um ihn versammelt hatte. Innerlich bewegt über einen Blinden, der zu ihm kam. Er war innerlich bewegt über eine Witwe, die zu allem Unglück auch noch ihren einzigen Sohn verloren hatte. Innerlich bewegt. Und das ist etwas, was der Apostel Paulus sich auch für die Christen in Kolossee wünscht, was sie anziehen sollen, was also ihre Kleidung ausmachen soll. Herzliches Erbarmen oder herzliches Mitleid. Und man merkt ja wieder, wie wichtig das ist, bei Jesus zu sein, beim Herrn zu sein, Gottes Wort in Ruhe zu lesen, auf sich wirken zu lassen. Das verändert mich, das ermöglicht auch das Mitfühlen mit den anderen. Es geht also damit los, dass man seinen Herrn Jesus kennt. Und Mitfühlen mit den anderen hat auch zu tun, dann auch auf den anderen zu sehen. Mit dem anderen ein Stück Weg mitzugehen. Ich habe oft beobachtet, um die Lebenssituation eines anderen zu verstehen, muss man manchmal ein paar Schritte mit ihm gegangen sein. Ich erinnere mich an einen Bibelschüler, den wir in Burgstedt hatten, der war blind. Ja, da denkt man blind, natürlich, ich weiß, was das ist, der kann nichts sehen. Aber erst wenn man mal ein paar Schritte mit ihm mitgegangen ist, merkt man, was zu so einer Behinderung dazugehört. Na, da sind alle in der Mittagspause oben vom Diakonat runtergerannt zum Gemeindehaus zum Mittagessen. Natürlich junge Leute, Vormittag viel Unterricht gehabt, hungrig, jetzt alle runter zum Mittagessen. Und da hast du jemanden, der ist blind. Der findet den Weg nach unten, auch sicher. Der weiß auch, wo die Treppenstufen kommen. Aber auf einmal merkt man, da wo alle rennen, da muss er langsam gehen, auch wenn er den Weg kennt. Da bist du vielleicht bei jemandem zum Grillen eingeladen, irgendwie einen Sommerabend, und du hast keine Lust hinzugehen, aber gut, haben uns eingeladen, wir gehen hin. Ja, und dann bist du mit den Leuten zusammen und man redet da eine Weile und auf einmal fängt man an, eine Lebensgeschichte zu verstehen. Auf einmal fängt man an zu merken, wie viel in dem Leben drinsteckte, was dieser Mensch oder dieses Ehepaar mir hier erzählt und was die in den letzten Jahren alles für Probleme durchgefochten haben, von denen ich gar nichts wusste und gar nichts mitgekriegt habe. Auf einmal beginnt man eine Lebenssituation zu verstehen, vielleicht auch Verhaltensweisen zu verstehen. Auf einmal entwickelt sich herzliches Erbarmen, Mitleid, Verständnis für jemand, Mitfühlen mit jemandem. Also da gehört die eine Seite dazu, den Herrn Jesus Christus zu kennen, ihm sozusagen auf die Finger zu gucken. Und es gehört auch die andere Seite dazu, mit jemandem ein Stück Weg mitzugehen. Oder ein Stück Weg zu teilen. Wir gehen nach dem Gottesdienst nach Hause, jeder steigt in sein Auto und da eben nochmal anhalten, soll ich dich mitnehmen, darf ich dich nach Hause bringen. Ja, auch eine Form von Mitgefühl, ein Fahrdienst. Manch einer hat heute Morgen jemanden abgeholt zum Gottesdienst hierher. Eine Form von Mitgefühl. Praktische Hilfe. Na, da kämpft jemand mit seiner Grundsteuererklärung und der andere kennt sich aus. Praktische Hilfe beim Ausfüllen von Formularen. Ja, auch eine Form von Mitgefühl. Jesus hat mitgefühlt beim Mitfühlen. Oft ging es um Kranke, der Mann, der nicht sehen konnte, der blind war, oder die Frau, die ihren einzigen Sohn verloren hat. Jesus fühlt mit den Kranken mitgehen, jemanden im Pflegeheim zu besuchen. Ja. Oder einen Kranken zu Hause zu besuchen, bei jemandem zu fragen, wie geht's dir? Mal auch länger hinzuhören, wenn jemand seine Geschichte erzählt. Mitgefühl. Verständnis zeigen, Verständnis der Generationen untereinander. Die Jungen für die Alten, auch umgedreht, die alte Generation für die Jungen. Ich stelle heute fest, wie war denn das, als bei uns die Kinder klein waren? Das habe ich zum Teil schon wieder vergessen. Und dann muss ich zurückerinnern und sagen, das war bei uns ähnlich. Wir haben mit ähnlichen Problemen gekämpft vor 20 Jahren. Also auch Verständnis der Generationen untereinander. Und immer wieder ist letztlich das Bild wichtig, das man von Gott hat. Es gibt heute in den Gemeinden manchmal so die Vorstellung, wir wollen Christsein immer schön praktisch machen. Der Punkt ist aber, die Praxis gelingt dann, wenn wir ein tiefgründiges Bild von Gott haben. Jemanden im Krankenhaus besuchen macht nicht Spaß. Aber wer ein Bild von Gott hat und versteht, wie Gott uns Menschen sieht, der kann sich eben auch viel leichter aufraffen und den Weg anpacken und jemanden besuchen. Also das Bild, das wir von Gott und seinem Sohn Jesus Christus haben, das ist eben auch entscheidend für unser Tun, vor allen Dingen, wenn es um Dinge geht, die uns nicht so einfach von der Hand gehen. Ja, und deshalb nimmt Paulus sich immer Zeit, am Anfang seiner Briefe Jesus in den höchsten Tönen zu loben. Und dann kommt der zweite Teil, wo auch er aufzeigt, was bedeutet das für unseren Alltag. Und auch ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Gemeinde ist immer wieder ein Sammelsurium von sehr unterschiedlichen Leuten, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliches Geschlecht, unterschiedliche berufliche Gruppen, unterschiedliche wirtschaftliche Verhältnisse. Oft auch unterschiedliche Nationalitäten. Oft unterschiedliche gemeindliche Herkunft. Jeder stellt sich Gottesdienst anders vor. Ja, und da spannt und klemmt es oft. Paulus weiß, was es heißt, wenn er hier schreibt, ertragt einander. Man muss manches auch aushalten, manches auch wegstecken können. Manchmal zeigt sich geistliche Größe eben auch gerade darin, dass jemand was wegschlucken kann. Ertragt einander und dann auch vergebt euch gegenseitig. Also auch das gehört dazu. Wieder vergeben, die Herausforderung unseres Lebens. Die Schwierigkeit, jedenfalls ich empfinde es so. Und man braucht immer wieder Jesus zum Vorbild. Und die ersten beiden Verse, die rahmt der Apostel Paulus auch ein von dem, was Jesus getan hat. Ihr seid Heilige, ihr seid geliebt, ihr seid Auserwählte. Und dann der Schluss vom Vers 13, wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Also die Rückerinnerung. Gott selbst, Jesus Christus selbst hat euch vergeben. So seid auch ihr jetzt gefordert. Also es geht immer los mit dem, was Gott tut. Und ich habe beim Überlegen über diese Verse nachgedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, ich glaube, die größte Aufgabe, die wir haben, ist praktisch, sich hinein zu versenken in das, was uns geschenkt ist. Wir sind auserwählt, geliebt, geheiligt. Also das zu verstehen, was uns geschenkt ist. Und daraus folgt dann auch das richtige Tun. Das hängt dann hinten dran. Das Vergeben. Ja. Und da gibt es auch manches, was wir unterwegs nicht gut machen. Wie schnell wird übereinander geredet? Ja, der Ärger, den ich mitnehme, jemanden anders gesagt. Und eben nicht vergeben. Im Gegenteil, weiter transportiert. Andere Leute reingezogen in meine Spannungen, in meine Streitigkeiten. Ja, was reden wir, wenn wir heute Mittag nach dem Gottesdienst hier im Auto sitzen und nach Hause fahren oder heute beim Mittagstisch zusammensitzen? Ja, wir können alte Grabenkämpfe weitergeben. Oder auch auslaufen lassen, eben nicht an die nächste Generation weitergeben. Manchmal ist es heilsam, über sich selber zu erschrecken. Mann, Junge, was hast du hier gemacht? Was hast du hier gedacht? Oft ist es auch geboten, vorsichtig zu sein mit irgendwelchen Einschätzungen, die man so hat. Man kann so oft daneben liegen. Und Paulus schließt hier, wie Jesus uns vergeben hat, so auch ihr. Und dieser Abschnitt beginnt also mit dieser Aussage, zieht nun an. Also so, und dieses Anziehen habe ich herausgefunden, ob in Epheser 6 bei der Waffenrüstung oder hier im Kolosserbrief bei den Eigenschaften, die wir anlegen sollen. Es geht immer darum, dieses Anziehen meint ein sich wappnen. Man könnte so übersetzen, wappnet euch. Also wie ich mich früh wappne für die entsprechenden Ereignisse des Tages, muss ich zur Arbeit, muss ich zum Gottesdienst, für das entsprechende Wetter, ich wappne mich, indem ich mich anziehe und vielleicht noch nach einem Regenschirm oder nach diesem oder jenem greife. So sind wir als Christen hier von Paulus aufgefordert, uns immer wieder zu wappnen. Und vielleicht gelingt es da auch nicht so einfach, den anderen zu vergeben. Aber die Aufgabe, früh wappne ich mich, Herr, das sind die Sachen, die ich heute brauche. Güte, Demut, Milde, Liebe, einander ertragen, das sind die Dinge, die ich heute brauche. Das sind die Dinge, die ich heute für den Tag anziehen will. Damit beginnt der Tag für uns Christen. Also man muss immer wieder sich bewusst entscheiden, ich möchte in den Wegen Gottes unterwegs sein. Und nun gehen wir einen Schritt weiter zum nächsten Punkt. Die Verse 14 bis 15. Zu diesem allen, und wer eine Elberfelder hat, sieht, das Wörtchen ziehen, anziehen, taucht ja wieder auf, aber in spitzen Klammern, das kommt im Grundtext eigentlich gar nicht vor. Paulus fasst sich sehr kurz, und ich lese es mal so vor. Zu diesem allen aber die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Also herzliches Erbarmen, milde Demut, Sanftmut, Geduld, diese Dinge können zusammengefasst werden durch ein Wort. Und das ist Liebe. Wir können viele Dinge tun, viele richtige und nützliche Dinge, aber es ist immer noch eine knifflige Frage dabei, haben wir sie aus Liebe getan? Und manchmal packt man eine Aufgabe an und muss wirklich erstmal sagen, Junge, jetzt erstmal stillhalten, erstmal überlegen, warum genau machst du das jetzt? Manchmal muss man sich selber so prüfen, warum machst du das? Worum geht das jetzt? Der Apostel Paulus schreibt zu diesem allen aber die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Und ich habe mir wohl gehört, Klage über einen Arzt, der vielleicht gar nicht unfähig ist, wahrscheinlich ein fähiger Mann ist, aber muss mir irgendwie mal wohl gesagt haben, ich mache das hier nur wegen des Geldes. Und das ist nicht das, was der Patient will. Und da kann man möglicherweise sogar sagen, was der macht, funktioniert, die Diagnosen stimmen und er hat das richtige Augenmaß, alles richtig. Aber der Patient will nicht einen Arzt, der es einfach wegen des Geldes macht, auch wenn er alles richtig macht. Ist ja schon mal was, wenn alles gut gelingt. Aber der Patient will als Mensch ernst genommen werden. Und so haben wir hier auch in der Gemeinde immer wieder die Aufgabe, aus Liebe zu handeln. Immer wieder für mich selber klären, warum mache ich das jetzt? Ist die Liebe zu Gott, die Liebe zu seiner Gemeinde, ist die das, was mich antreibt? Also hier ist jeder auch gefordert, sich selbst zu prüfen, sich selber auch vom Apostel Paulus mahnen zu lassen. Und dieser Begriff Liebe ist hier verbunden mit Frieden und mit Dankbarkeit. Liebe, Frieden, Dankbarkeit. Drei große Begriffe hier in diesem Vers 14 bis 15, in diesen zwei Versen. Die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Der Friede des Christus. Und ich habe festgestellt, in den letzten Jahren habe ich öfter die Erfahrung gemacht, dir begegnet etwas, was dir überhaupt nicht passt. Typischer Fall, eine Stundenplanänderung in der Schule. Und du denkst, so ein Mist, so ein blöder Stundenplan, den ich ab jetzt seit den Ferien habe. Und du möchtest zur Schulleitung rennen und da Beschwerde einlegen. Und ich habe in den letzten Jahren öfter erlebt, es ist oft gut, meine Sache im Leben auch einfach stehen zu lassen. Einfach stehen zu lassen, auch wenn es schwerfällt. Und oft neigt man, ich habe zwar gedacht, das ist schlecht, aber es war nicht schlecht, es war gut so. Obwohl ich die Dinge am Anfang ganz anders eingeschätzt habe. Es war gut so. Das gehört eben auch dazu, etwas stehen zu lassen. Und dann kommt oft auch der Friede. Und dann kann man zurückschauen und sagen, ja, es wollte mir überhaupt nicht passen, aber es war gut so. Gut, dass es so gekommen ist. Es hat sein Gutes gehabt, es war alles richtig. Alle Aufregung, aller Ärger eigentlich umsonst gewesen. Und der Schlusssatz dazu, und seid dankbar. Auch etwas ganz Wichtiges, das zum Leben von Christen dazugehört. Der Apostel Paulus im Römerbrief beschwert sich, die Menschen haben Gott eben keinen Dank entgegengebracht. Keinen Dank. Das ist auch ein Ausdruck von Unglauben. Und auch angesichts des Krieges in der Ukraine, habe ich festgestellt, ist Dankbarkeit so wichtig. Dankbar für das, was wir haben. Vielleicht lässt sich sogar Gott mal erweichen und beendet den Krieg, weil in Deutschland die Christen ihm gedankt haben. Danke, dass wir heute in guten Verhältnissen zum Gottesdienst gehen konnten. Dankbar, dass in der Nacht eben es bei uns keinen Luftalarm gibt. Dankbar, dass wir zu essen haben. Dankbar, dass wir hier als Gemeinde zusammenkommen können. Ja, also Dankbarkeit ist auch ein wichtiges Stichwort, das der Apostel Paulus hier bringt. Und das wichtig ist. Und gerade auch in unserer Zeit, wo wir mit viel Tempo unterwegs sind, ist es wichtig, im Laufe eines Tages immer wieder einmal zu sagen, Stopp. So, jetzt erstmal Stopp sagen und jetzt erstmal Danke sagen für das, was jetzt gelungen ist. Also Mittagspause, erstmal Luft holen, mal sagen, Stopp. Danke, Herr, dass heute Vormittag alles so ging. Mal stille bleiben. Von der Arbeit nach Hause gekommen. Erstmal still werden. Danke, alles gut gegangen. Bin gut wieder nach Hause gekommen. Im Laufe eines Tages mal sich einen Stopp zu gönnen. Oder an bestimmten Stellen, an mehreren Stellen, sich einen Stopp zu gönnen. Und zu sagen, danke, das hat jetzt erstmal geklappt. Das ist jetzt erstmal durch. Das ist erstmal geschafft. Das kann auch neu mit Gott in Verbindung bringen. Also Dankbarkeit hat auch die Möglichkeit, mich neu mit Gott in Verbindung zu bringen. Neu mit Gott die Verbindung herzustellen. Und so gehen wir weiter zum dritten Stück. Die Verse 16 bis 17. Ja, haben wir schon. Die Verse 16 bis 17, das Wort des Christus. Also drei Begriffe. Erstens die Kleidung, haben gesagt, herzliches Mitgefühl. Die Liebe, sie hält alles zusammen. Dann auch das Wort des Christus ab Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was er tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Das Wort des Christus, die Gemeinde lebt eben vom biblischen Wort. Und wenn man das hier so liest, einander vergeben, geduldig sein, muss man kapitulieren und merken, schaffe ich nicht. Es ist eben Jesus, der es in uns schafft, der es in uns bewirken kann. Und es ist eben auch die Ruhe und die Begegnung mit Jesus, die uns hilft, wirklich auch ein geheiligtes Leben, ein verändertes Leben zu führen. Es gibt einen bekannten christlichen Autor, Timothy Keller, oft auch Tim Keller genannt, hat eine Menge nützlicher Bücher geschrieben, kommt aus dem Amerikanischen, ist jetzt mittlerweile 72 Jahre alt und ich habe dieser Tage in Idea von ihm gelesen. Er leidet seit 2 Jahren an Krebs. Und eine Sache, die er festgestellt hat, jetzt, wo er krank ist, geht alles langsamer. Und rückblickend sagt er, hat zu spät, so denkt er heute, das Tempo aus seinem Leben genommen. Immer mit Hochdruck unterwegs gewesen und dabei eine Menge nützliche Sachen gemacht. Und jetzt, wo er krank ist, so sagt er über sich selber, stellt er fest, er hätte viel eher das Tempo rausnehmen müssen aus dem Leben. Also dieses bei Jesus ankommen. Das Wort von Jesus lesen, das Wort wirken lassen, darüber nachdenken. Das ist das, was uns verändert, das ist das, was uns hält, was uns auch bewegt. Und so schreibt der Paulus, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Ja, das gehört dazu. Das trägt den Einzelnen und das trägt auch die Gemeinde. Und das kombiniert mit Weisheit. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Weisheit zum Lehren und auch zum Ermahnen. Da hält jemand Kinderstunde. Und er darf Gott um Weisheit bitten, um das Wort Gottes seiner Kindergruppe in geeigneter Weise zu vermitteln. Da hält jemand die Jugendstunde oder macht die Einleitung zur Bibelstunde oder heute die Predigt oder was auch immer. Da sitzt jemand am Krankenbett und liest jemanden etwas aus der Bibel vor. Es gehört eine Weisheit dazu. Und auch wieder ein Mitgefühl mit den Leuten, die in meiner Zuhörerschaft sind. Und da schreibt Paulus mit Fug und Recht, mit aller Weisheit lehrt einander. Weisheit von Gott erbitten. Die Sprüche, ein vielleicht oft vergessenes Buch in der Bibel, ist eine Weisheitsliteratur, enthält eine biblische Weisheit, ist biblische Weisheit. Auch das Ermahnen. Es gibt Situationen, da kann man sich schnell drin wiederfinden, man muss mal was Kritisches sagen. Und da gibt es so viele Varianten, da kann man jemanden lieblos was um die Ohren hauen. Oder manchmal, da muss man erst überlegen, ja, ich habe hier etwas Wichtiges zu sagen und muss erst mal überlegen, wie sage ich das? Wie passt das zum Wesen des Herrn? Und manchmal eine Weile überlegen, wie sage ich das? Es soll gesagt werden, aber es soll auch gut gesagt werden. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Es gibt auch die andere Seite. Manchmal krieg ich Kritik, werd ich ermahnt und muss das eben auch aushalten. Das gehört eben auch zum Leben von uns Christen dazu. Ich kann mal kritisiert werden für irgendwas. Und auch da zeigt sich geistliche Reife, wenn das jemand annehmen und prüfen und auch stehen lassen kann. Und gerade wenn es um das Ermahnen geht, auch wieder sich selber prüfen, worum geht's mir? Was ist jetzt eigentlich wichtig? Geht's um die Liebe Gottes? Oder habe ich gerade meinen Ärger und das brodelt so aus mir raus? Und ich muss sagen, Junge, erst mal den Ärger runterfahren. Und dann klären, was sagst du denn jetzt wirklich? Und schließlich auch die Musik. Man merkt, der Apostel Paulus am Schluss oder fast schon am Schluss des Kolosserbriefes, er hat so ein Sammelsurium von eine Menge wichtigen Dingen, die man auch ganz schlecht in eine Linie bringen kann. Jedenfalls das Lehren, das Ermahnen, dann aber auch die Psalmen dazu. Man möchte meinen, Paulus ist ein Alttestamentler, ja, die Psalmen ein wichtiger Teil im Alten Testament. Mir hat mein Musikwissenschaftler gesagt, die Musik ist die zweite Kanzel im Gottesdienst. Und Apostel Paulus schreibt hier, mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Musik ist die zweite Kanzel. Sie ist also im Gottesdienst und auch im Privatleben von uns Christen nicht zu unterschätzen. Musik ist eine Antwort auf das Reden Gottes. Unsere Lieder sind eine Antwort auf das Reden Gottes. Also Lieder singen heißt, ich antworte auf das, was Gott gesagt hat. Das Singen verweigern würde bedeuten, ich antworte nicht. Gott redet, aber von mir gibt's keine Reaktion drauf. Die Psalmen lesen. Ich denke nochmal an Timothy Keller mit seiner Krebserkrankung, wie es hieß, hat er die 2 Jahre jetzt. Und er hat gesagt, manchmal überkommt ihn Angst. Und was macht er gegen die Angst? Er liest die Psalmen. Also gegen die Angst, die ihn manchmal überfällt, hat er ein Mittel, Psalmen lesen. Interessant ist zum Beispiel, dass viele Psalmen auch kurz sind. Und wir leben in einer Zeit, wo Lesen eher problematisch wird, vor allen Dingen lange Texte. Aber da muss man sagen, auch die Psalmen sind aber richtig gut für uns, weil die sind jedenfalls zu einem großen Teil relativ kurz. Ja, und man kann zwischen Mittagsschlaf und Kaffee trinken durchaus mal 2 Psalmen lesen. Ja, also das Mittel im Leid, das wir da haben, das sind die Psalmen. Sie tragen besonders in der Krise. Mit den Psalmen fühlt man sich verstanden. Die Psalmen lenken aber auch die Klage immer wieder zum Lob Gottes. Sie sorgen dafür, dass man eben nicht bei der Klage stehen bleibt. Und spielen also eine große Rolle. Schließlich das letzte Stück. Alles, was er tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Alles, was ihr tut. Der Apostel Paulus unterscheidet nicht zwischen der geistlichen Arbeit und der körperlichen Arbeit. Also egal, ob jemand heute hier im Gottesdienst eine Aufgabe hat oder morgen wieder in der Werkstatt sein Berufsleben beginnt, in seine Arbeitswoche reingeht, das macht für Paulus keinen Unterschied. Alles, was er tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Also die Dinge, die wir tun, sollen wir im Namen des Herrn machen. Und auch hier haben wir wieder eine Anregung, eben auch zu prüfen, was ich jetzt machen will. Ist das überhaupt so wichtig? Mache ich das im Namen des Herrn? Kann ich das im Namen des Herrn tun? Vielleicht komme ich an mancher Stelle auch zu dem Ergebnis, nee, das ist eigentlich gar nicht wichtig, lass sie jetzt bleiben. Auf der anderen Seite, wenn du morgen in dein Berufsleben wieder startest, du bist eben nicht allein, egal ob im Wort oder im Werk, alles sollen wir im Namen des Herrn Jesus tun. Ich wurde dabei an eine Geschichte erinnert, voriges Jahr im Herbst. Ich wollte in die Pilze gehen, also ich wollte nicht nur, ich war auch. Ich habe nichts gefunden, also fast nichts. Ich glaube, 2 Stück und die habe ich dann noch stehen gelassen. Und war auf dem Heimweg, ich hatte irgendwo mein Fahrrad am Waldrand geparkt, war auf dem Rückweg zum Fahrrad. Und da sehe ich 2 Männer, ein PKW und Hänger dran, laden Feuerholz auf. Und ich komme mit ihnen ins Gespräch, hallo und dies und das. Und haben wir über Brennholz und dies und das geredet. Und dann irgendwie, ich wollte weitergehen und da rief mir jemand noch hinterher, sich Regen bringt Segen. Und da habe ich gesagt, Segen kommt zunächst erstmal hauptsächlich von Gott. Ob nun immer unser Machwerk Segen bringt, weiß ich nicht. Wir kamen dann noch ins Gespräch über den Glauben. Im Wald beim Pilze suchen, wo du eigentlich alleine bist, höchstens einen anderen Pilzsammler triffst, treffe ich die beiden Herren und wir hatten noch ein ziemlich langes Gespräch und der eine kannte sich aus in der Bibel, er war mal eine Zeit lang bei den Zeugen Jehovas, er hatte seine Klage, er hat mir das auch ganz offen gesagt, dass sein Lebensstil überhaupt nicht zusammenpasst mit dem, was Gott sich vorstellt und damit kann er gar nicht zu Gott kommen. Ja, er liest gerne in der Bibel, aber mit seinem Lebensstil kann er nicht zu Gott kommen. Ja, und es war eben meine Aufgabe, da ihm zu sagen, nee, gerade auch mit deinen Sünden, also wenn du von Gott wegläufst, dann hat der Teufel gewonnen. Das ist das, was der Satan will, dass du von Gott wegläufst. Nee, mit deinen Sünden musst du zu Gott gehen und dort kannst du heil werden. Ja, das war das, was ich ihm sagen konnte, was vielleicht auch für diesen Tag meine Aufgabe war. Also alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, du weißt nicht, du bist irgendwo am Arbeiten und du weißt nicht, was der Herr mit dir vorhat. Du steigst das eine Mal in die Bahn, viele Leute drin, hast 2 Stunden Zugfahrt vor dir und denkst, du musst doch mit jemandem über den Glauben ins Gespräch kommen, funktioniert nicht. Gehst durch den Wald, bist alleine und triffst 2 Leute und hast mit ihnen das tiefsinnigste Gespräch über den Herrn. Also alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, der Herr hält so manche Überraschung bereit. Alles tut im Namen des Herrn, also immer im Bewusstsein sein, der Herr ist da. Und er kann jetzt für mich eine Aufgabe bereithalten, die ich im Moment noch gar nicht sehe. Also wir brauchen die Verbindung zu Jesus und damit haben wir unsere 3 Punkte. Wir müssen früh immer wieder überlegen, was ziehen wir an? Die richtige Kleidung anlegen, das heißt, wir wappnen uns für den Tag. Der 2. Punkt, die Liebe. Die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält. Und das 3., das wir brauchen, um immer wieder in die richtige Spur und ermutigt gebracht zu werden und ermutigt zu werden, das ist das Wort des Christus.